So, herzlich willkommen, liebe Hörer des Digital Human Podcast. Wir sprechen heute mit Sebastian Klein, einer der Mitbegründer der neuen Narrative, einer Zeitung, in der es um neue Organisationsformen und natürlich um das Menschliche in den Organisationen vor allem geht. Und meine erste Frage an dich, Sebastian, ist natürlich, neue Narrative ist jetzt, glaube ich, nicht dein erstes, nicht das erste und auch nicht das letzte Projekt, was du gemacht hast. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was zu dir und zu deinem Werdegang erzählen.
Ja, sehr gerne. Also ich bin von Haus aus eigentlich Psychologe und habe in meinem Studium schon gemerkt, dass ich gerne eigentlich mal gründen möchte. Habe allerdings in dem Studium nichts weiter dazu gelernt. Habe dann zwar damals auch schon angefangen mit so kleinen Gründungsprojekten und dann aber auch die relativ phänomenal in den Sand gesetzt und bin dann kurzzeitig mal bei Boston Consulting in der klassischen Strategieberatung gelandet und war da dann wirklich sehr überrascht davon, wie das als Organisation funktioniert hat, weil ich vorher immer sehr stark das Bild hatte, dass Organisationen Ansammlung von Menschen sind und dass es da irgendwie auch um den Menschen geht und war dann auf einmal in so einer Welt, wo es nur ums so Geld, Ego, Wettbewerb ging, war davon nicht so begeistert und habe dann tatsächlich relativ schnell gekündigt und dann wieder angefangen zu gründen, habe dann nach wieder so zwei Projekten, die nicht so erfolgreich waren, da als nächstes Blinkist gegründet, was inzwischen relativ bekannt ist, eine App für Buchzusammenfassungen und bin in dem Kontext, als wir das Unternehmen dann aufgebaut haben, auf dieses ganze Thema neue Arbeit gestoßen, habe mich dann mit Holacracy viel beschäftigt, bin dann irgendwann aus Blinkist rausgegangen, also nicht mehr operativ mit tätig gewesen, habe jetzt die letzten Jahre mit The Dive hier in Berlin einen Think Tank rund ums neue Arbeit mit aufgebaut und jetzt, ja, neuerdings ist mein Fokus neue Narrative. Das hatten wir schon auch vor 2,5 Jahren angefangen, erst als kleines Projekt zu machen und inzwischen ist es ein eigenständiges Unternehmen.
Und ich glaube, es ist ein etwas besonderes Unternehmen, weil ihr habt ja euch der absoluten Transparenz verschrieben. Das heißt, jeder, der euer Heft abonniert, beziehungsweise ich glaube, jeder sogar, der auch nur eure Webseite liest, sieht genau, wo euer Geld herkommt, wo euer Geld hingeht. Aber was hat das mit euch gemacht? Also war das bewusst so von Anfang an gedacht? Also ist das für euch auch so ein Teil des neuen Arbeits, diese vollständige Transparenz auch über Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens? Ist es eher, weil ihr gesagt habt, naja, das ist eigentlich interessant, ist es ja gar nicht so wichtig, weil wir wollen eigentlich wissen, was, oder wir wollen eigentlich, dass unsere Leser wissen, wie gut es und wie schlecht es uns geht. Was waren so Beweggründe dahinter, dass ihr so transparent unterwegs seid?
Das ist eine gute Frage. Also für mich persönlich war das so, dass ich tatsächlich mich immer mit neuen und, glaube ich, auch anspruchsvolleren Themen beschäftigt habe bei dieser Frage nach, wie sieht eigentlich die Organisation der Zukunft aus? Und dachte dann irgendwann, so das Thema Feedback und Konflikte ist irgendwie Level 9, also wie löst man Konflikte gut auf und sorgt dafür, dass Leute immer aussprechen, wenn sie gerade mal sauer auf den anderen sind. Und hatte irgendwann aber das Gefühl, so dieses ganze Thema Gehalt, Geld verdienen und auch Eigentum ist dann nochmal eine Schwierigkeitsstufe darüber. Und mein Eindruck war, dass es daran oft dann wirklich scheitert. Ich hatte immer schon großes Zutrauen in das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen. Also ich glaube, wenn man viele Leute fragt, was würde der gesunde Menschenverstand machen, dann kommt man meistens bei vernünftigen Entscheidungen an. Und das passiert natürlich, wenn man transparent macht. Wenn man alles transparent macht, erlaubt, dann macht man, dass viele Leute ihren gesunden Menschenverstand benutzen. Und
jetzt haben wir ja gerade viel über auch Transparenz gesprochen und vor allem auch über den Begriff neues Arbeiten. Aus äußerer Sicht, was gehört alles zu neuen Arbeiten? Also ihr habt ja auch die neue Narrative, habt ja auch so ein bisschen nur diesen Fokus neues Arbeiten gestellt. Was gehört da für euch alles dazu?
Für uns, also wir verwenden dann teilweise lieber dieses Schlagwort gutes Arbeiten und neues Wirtschaften, weil wir glauben, dass es tatsächlich auch gerade so an der Art, wie Unternehmen wirtschaftlich ticken, viel zu verändern gibt. Und da gehört für uns auch wirklich sowas wie Transparenz stark dazu, dass Firmen offenlegen, womit sie ihr Geld verdienen, welche Schäden sie vielleicht auch anrichten. Und das praktizieren wir relativ konsequent, also sowohl nach außen, aber auch nach innen. Bei uns ist wirklich alles transparent. Es gibt überhaupt keine Geheimnisse und nur als ein Beispiel, wir alle wissen, wer was verdient und wir machen regelmäßig Reviews dazu und gucken, so wer hat vielleicht auch das Gefühl, keinen fairen Deal zu bekommen, müssen wir irgendwas verändern. Und das ist natürlich auch viel einfacher, weil wir ein relativ kleines Team sind. Ja, wir sind jetzt gerade mal 4 Festangestellte und noch ein paar Teilzeitleute. Klingt dann immer so, als hätten wir jetzt die Riesenlösung umgesetzt. Aber es verändert auch im Kleinen natürlich schon sehr viel. Wenn wirklich einfach so diese Art, wie man zusammenarbeitet und wie man auch mit sowas wie Geld und Eigentum umgeht, dann auf einmal ganz anders ist.
So, jetzt habe ich bei dir im Lebenslauf gesehen, dass du dich auch mit Holacracy beschäftigst und ein paar der Themen, die du jetzt auch angesprochen hattest, hatten ja auch, haben ja so ein bisschen auch was mit Holacracy im weitesten Sinne zu tun. Und jetzt meine Frage so ein bisschen, was hat dich so an, oder was findest du an Holacracy so besonders, beziehungsweise wo siehst du vielleicht auch die Grenzen von Holacracy, speziell auch in diesem Kontext neues Arbeiten?
Also ich bin 2014 auf Holacracy gestoßen und war damals total begeistert. Ganz viele von den Problemen, die ich so in Organisationen gesehen habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, werden durch Holacracy gelöst. Nur ein Beispiel, mir hat es damals total geholfen, diese klare Trennung zwischen verschiedenen Arten zu arbeiten. Also wirklich zu sagen, wenn wir uns operativ abstimmen, dann haben keine Governance-Themen, wo wir über Rollen und Regeln sprechen, einen Raum, sondern die kommen dann woanders hin. Das hat mir total geholfen und ich habe damals bei Blinkist und eigentlich auch seitdem in allen Firmen immer versucht, die Teile von Holacracy einzusetzen, die wirklich helfen und Probleme lösen und aber dann auch den Teil, der nicht hilft, auszusparen, weil man natürlich alles, was man einführt, erstmal noch beibringen muss und das hat dann immer eine zieht einen Aufwand nach sich und bringt Komplexität, die sich natürlich nur lohnt, wenn es auch wirklich Probleme löst. Und je mehr man von so einer Lösung einführt, desto aufwendiger wird nachher auch das Onboarding. Und ich muss sagen, ich bin immer noch ein Holacracy-Fan, aber ich sehe es vor allem als so eine Denkschule für mich. Also den Eindruck, ich hab da viel gelernt und ziehe da ganz viel draus, aber jetzt nicht so im Sinne von als Holacracy-Practitioner, sondern eher wie so eine Philosophieschule.
Vielleicht sollte man mal unseren Hörern so ein bisschen erläutern, was hinter Holacracy steckt, weil ich glaube, die meisten können mit dem Begriff noch gar nicht so viel anfangen.
Holacracy wird oft auch als Betriebssystem für Organisationen bezeichnet, wie die Macht verteilt wird in der Organisation, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Meetings stattfinden. All das ist da festgeschrieben und das ist also wirklich konzeptionell und wenn man so eine analytische Herangehensweise mag, auch total faszinierend. Nur, wer sich das vielleicht auch jetzt gerade schon gefragt hat, ist es natürlich so, dass Menschen keine Maschinen sind. Also man kann so Software natürlich nicht auf die Leute installieren und dann machen sie das alles, was da steht, sondern es ist dann eben ein riesen Schulungsaufwand und ein riesen Umlernen, wenn man das so eins zu eins umsetzen will.
Holacracy hatte so ein bisschen das Versprechen, dass das Unternehmen nie wieder Change-Management-Prozesse machen muss, weil es ja so ein Automatismus des ständigen Veränderns da mit dabei hat. Wie hast du das empfunden? War das am Ende so? Also das hat wirklich, dass diese ständige Veränderung dann wirklich stattgefunden hat?
Das ist eine total wichtige Frage. Tatsächlich ist Holacracy das genau so versucht umzusetzen, dass man dann eine Organisation hat, die sich aus sich selbst heraus verändert und die eben kein Change Management mehr braucht, mit der Einschränkung, dass man erstmal an den Punkt kommen muss, wo das so funktioniert. Also man muss dieses System erstmal ins Laufen bringen und das geht halt nicht mit einem Software-Update über Nacht. Und also für mich ist das der total wünschenswerte Zustand und ich denke auch meiner Organisation immer so, dass sie evolutionär sein sollen, also aus sich selbst heraus ständig neue Impulse bringen, um sich sinnvoll zu verändern. Wir nennen es bei neuen Narrative dann eher spannungsbasiertes Arbeiten zum Beispiel, also diese Idee von überall werden ständig Spannungen wahrgenommen und wir stellen sicher, dass die verarbeitet werden und dann auch zu Veränderungen führen. Und ich glaube, dass das mit Holacracy geht, nur wie gesagt, es ist halt doch ein Aufwand, dahin zu kommen. Und ich glaube, man kann auch einfacher dahin kommen. zu diesem Punkt, wo eine Organisation gelernt hat, sich ständig selbst zu verändern.
Glaubst du, das könnte zumindest ein paar dieser Methodiken, könnte das für jedes Unternehmen sinnvoll sein, beziehungsweise welche Elemente aus Holacracy die würdest du so uneingeschränkt weiterempfehlen?
Es sind relativ viele und genau welche dann vielleicht die erste ist, mit der man anfängt, hängt natürlich immer von der Organisation ab. Vielleicht, weil ich gerade eben schon damit angefangen hatte, dieses Spannungsdenken, das ist auch in Holacracy drin, das ist auch in Soziokratie unter einem anderen Namen drin. Und für uns ganz zentral, also diese Idee von, jeder nimmt ständig irgendwo wahr, dass was verändert werden könnte, dass irgendwas anders sein könnte und hat in Holacracy die Pflicht, das festzuhalten. So streng wären wir nicht, sondern wir würden eher sagen, es ist wünschenswert, dass man das für sich irgendwo festhält und sagt, ich habe hier Spannungen, also Ideen, Impulse, Wünsche, Fragen vielleicht auch einfach und ich bringe die an der richtigen Stelle ein. Und sorgt dafür, dass sie ihren Raum bekommen und sorgt dafür, dass wenn sie wirklich ein sinnvoller Impuls sind, dass dann auch was aus ihnen gemacht wird. Und wir haben das jetzt zum Beispiel ganz einfach so umgesetzt, dass es in allen Meetings von uns immer so ein Spannungsboard gibt, also einfach eine offene Agenda, wo wirklich jeder angehalten ist, Sachen reinzuschreiben und wo wir immer sagen, je mehr, desto besser und lieber 50 als nur 5. Und das, glaube ich, ist eine Veränderung, die wirklich relativ einfach ist und viel bewirken kann. Also diese Idee von, in jedem Meeting gibt es immer einen Space, wo jeder seine Themen einzeln einbringen kann, wo dann auch klar ist, okay, die Spannung kommt von dir oder von mir und also dann geht es aber auch um mich und wenn du eine Spannung mit dem gleichen Namen hast, dann wird die nochmal separat angeguckt und wir gucken immer, was braucht es jetzt gerade dafür. Vielleicht noch als zweiten Gedanken dazu, in Holacracy ist das relativ zentral in meiner Wahrnehmung und das würde ich auch jedem empfehlen, ist diese Idee von Facilitation oder Moderation, also dass es wirklich keine Meetings gibt, ohne dass irgendjemand die Verantwortung dafür hat, dass die Regeln eingehalten werden, dass der Prozess stattfindet. Merken jetzt wahrscheinlich auch viele in Homeoffice-Zeiten, erzwungenen Homeoffice-Zeiten, dass man sich eine gute Moderation in einem nicht moderierten Meeting wahrscheinlich oft wünscht. Und das ist für Holacracy Practitioner ist es, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass es sowas gibt.
Das war ja für mich auch so ein bisschen das Spannendste, oder auch was ich hier mit übernommen habe. Ich habe auch knapp zweieinhalb Jahre im Unternehmen gearbeitet, was wirklich Holacracy in einem Geschäftsbereich eingeführt hat, also die gesamte Einführung mitgemacht und auch dann so die ersten Schritte und auch so die ersten Ergebnisse dann noch miterlebt. Und das, was ich wirklich mitgenommen hatte, ist das ganze Thema Meetingstruktur. Also das ist was ich wirklich gelernt habe, also wie Meetings wirklich effizient und im Sinne der Meeting-Teilnehmer laufen kann. Gerade, was du sozusagen angesprochen hattest, dieses eher offene Agenda. Jeder bringt eigentlich die Themen mit, die ihn bewegen. Aber jeder hat halt auch das Recht und auch so ein bisschen die Pflicht an diesem Meeting, sich in dieses Meeting einzubringen. Also man kann sich nicht verstecken, sondern man ist gezwungen mitzuarbeiten in diesem Meeting und halt wirklich des Meetings moderiert werden. Also selbst so Status-Meetings, von denen man eigentlich sagt, ja, warum muss man die moderieren? Aber selbst die werden moderiert und das macht Meetings unwahrscheinlich effizienter. Also ich habe selten erlebt, dass man im Meeting so viele kritische Punkte abarbeiten kann und sinnvoll abarbeiten kann, jetzt in so Holacracy-gesteuerten Meetings. Auf der anderen Seite, so was so mein Kritikpunkt so ein bisschen dran ist und was, glaube ich, auch viele Unternehmen wahrscheinlich davon abhält, ist, dass sich näher damit zu beschäftigen ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es funktioniert nur in homogen gebildeten Teams, also mit Leuten, die einen ähnlichen Ausbildungsstand haben, die eine ähnliche Vita haben und die ein ähnliches Verständnis von ihrer Arbeit untereinander haben. Also ich glaube, dass gerade in Unternehmen, wo eine sehr starke Divergenz jetzt zwischen sehr gut gebildeten und vielleicht nicht so gut gebildeten Arbeitern besteht, wird Holacracy nicht groß funktionieren. Wie siehst du es?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe auch den Eindruck, dass es mit einer bestimmten Sorte von Menschen total einfach ist. Also ich sag mal, ein Team von studierten Ingenieuren oder Entwicklern lernen sowas sehr schnell und auch bereitwillig und können es dann auch nutzen. Und jetzt in einem Fertigungsbetrieb weiß ich auch nicht, ob ich es anwenden würde, oder dann müsste man es jedenfalls wahrscheinlich sehr stark adaptieren. Wobei ich auch glaube, also das wiederum würde ich sagen, ist halt auch eine Schwäche von Holacracy, dass es im Grunde nicht zulässt, dass man sagt, vielleicht brauchen wir hier in dem Teil der Organisation diesen Ausschnitt und in einem anderen Teil der Organisation einen anderen Ausschnitt. Ich weiß auch gar nicht, ob da wirklich der so die Ausbildung am Ende den größten Unterschied macht, teilweise auch die Persönlichkeit. Manche Leute wollen dann einfach sagen, ich will jetzt gar nicht hier so viele Rollen, auf die ich ständig gucken muss und wo ich dann nur gestresst bin. Ich weiß nicht, was es bedeutet, dann ständig Projekte aus Rollen abzuleiten, und will auch gar nicht. Will vielleicht, dass jemand anderes das macht. Genau, da finde ich es persönlich immer wichtig, sich wirklich anzugucken, was, also wie ticken die Leute und was funktioniert am besten in dem jeweiligen Kontext. Und wir haben das jetzt auch zum Beispiel so, würde ich mal sagen, in unserem Team unterschiedliche Arbeitsstile und Leute, also ich zum Beispiel liebe es halt, Listen zu pflegen und in Projekten und zu denken und da auch Zeit drauf zu verwenden, und so ist nicht jeder. Und da kürzlich auch mal das nette Feedback bekommen, es gibt nicht nur einen Gott, so, es gibt nicht nur den Getting Things Done Gott, sondern auch andere Stile zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das Risiko, dass wenn man dann halt denkt, die Holacracy Constitution ist das neue Heil, die heilige Schrift, dass dann vielleicht auch andere Arbeitsziele abgewertet werden, was ja gar nicht sein muss.
Wir hoffen, dass euch der Podcast Digital Human bisher gefallen hat und freuen uns über jeden weiteren Besucher. Also empfehlt uns ruhig weiter. Und natürlich könnt ihr unsere Arbeit auch unterstützen und in Form von kleinen Werbeanzeigen oder von anderen Sponsoring-Beiträgen. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch einfach unter redaktion@d1g1tal.de. Wir freuen uns drauf und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ihr verwendet, wenn ihr so richtig gelesen habt bei euch, ihr verwendet bei einer neuen Narrative so ein bisschen euren eigenen Stil. Also ihr habt ja Elemente aus Holacracy so ein bisschen drin, ihr habt, glaube ich, so ein paar eigene Elemente drin. Und ihr stellt natürlich auch unwahrscheinlich viele Methoden den Leuten zur Verfügung. Ihr arbeitet virtuell, ihr arbeitet remote, also im Prinzip eigentlich alles, was man, also nicht nur seit Corona, war mir auch schon davor, nicht so richtig nachvollziehen kann, aber ja, das heißt, ihr habt ja so also ein bisschen euren eigenen Arbeitsstil kreiert. Und du hast ja parallel dazu auch ein Buch veröffentlicht rund um das Thema digitale Transformation. Oder nicht digitale, sondern Transformation von Unternehmen. Wie würdest du ein ideales Unternehmen aus deiner Sicht beschreiben?
Also ich bin selbst noch dabei herauszufinden, wie das dann am Ende aussieht. ein Teil der Antwort ist für mich immer, dass ich das gar nicht so wahnsinnig groß denke immer. Also ich für mich ist die perfekte Unternehmensgröße irgendwo zwischen, ich sag mal so, 10 und 30. Viel größer fängt es dann bei mir irgendwann schon an, mir nicht mehr so viel Spaß zu machen. Und für mich persönlich, weil ich zu ticke, gehört da natürlich sowas dazu, wie dass man ein bisschen analytischer an seine Arbeit rangeht und sich anspruchsvolle Ziele setzt und immer wieder auch neue Sachen macht und auch mal verrückte Sachen. Das ist aber natürlich Ausdruck meiner Werte, und ich glaube, dass das natürlich auch ganz andere Arten gibt zu arbeiten, und ich es eigentlich wünschenswert fände, dass da also alle Teams und Organisationen ihren eigenen Weg finden. Und das haben wir auch mit diesem Buch, den Loop Approach, als Transformationsansatz versucht umzusetzen oder so die Tools an die Hand aus dem Status quo heraus, der erstmal okay ist, das ist halt das, was wir haben, daraus jetzt Stück für Stück die Organisation bauen, die eigentlich am besten zu machen. Weil ich glaube, dass ein Ausdruck, ich sag mal, auch sinnvoll ist, da adaptiver zu sein. Und ich wahrscheinlich hätte es, also ich habe vor 40 Jahren habe ich noch nicht gearbeitet, deswegen weiß ich nicht, wie es damals war zu arbeiten, aber ich stelle es mir so vor, dass es damals vielleicht nicht so sinnvoll war, dass alle im Team mehrere Stunden pro Woche vielleicht auf die Frage verwenden, wie arbeiten wir eigentlich? Und ich glaube, da hat sich die Welt einfach verändert. Und da helfen solche Tools, wie wir es jetzt in dem Buch vorgestellt haben, und mit neuen Narrative versuchen wir da auch, also einerseits die Tools zu geben, aber auch natürlich einfach das Ganze so anfassbar rüberzubringen, dass Leute auch einfach den Mut und die Lust bekommen, sowas mal auszuprobieren.
Was wären so aus deiner Sicht so zwei, drei Methoden, die du, ja, dazu nehmen wir mal so ein klassisches mittelständisches Unternehmen, 30, 40 Mitarbeiter produzieren, wo würdest du sagen, das wären so drei, vier Methoden, die man relativ schnell nutzen und umsetzen kann, um das Unternehmen voranzubringen?
Muss ich einmal kurz drüber nachdenken, weil ich kenne natürlich auch, ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da immer so ein kleines bisschen vorsichtig, weil es natürlich immer ein bisschen auf den Kontext der Organisation ankommt, was hilft, und ich es immer ein bisschen schwierig finde, dann so universelle Heilsversprechen auszusprechen. Ich habe das Gefühl, dass in vielen, gerade deutschen Unternehmen, es tatsächlich sinnvoll ist, sich mal ein bisschen mehr diesem ganzen Thema Feedback, Konflikte, Emotionen zu widmen, weil da, glaube ich, in der Vergangenheit in so einem traditionellen Arbeits- und Führungsverständnis relativ wenig gemacht wird, und da steckt, glaube ich, viel Potenzial drin, sich einfach als Menschen noch mal ein bisschen mehr selbst und untereinander kennenzulernen und auch auch Konflikte zum Beispiel konstruktiver zu nutzen und zu sagen, das steckt eigentlich auch Power drin, die wir nutzen können, statt sie zu vermeiden. Diese kleinen Tools wie Meeting-Moderation, so eine offene Agenda und eine klare Struktur für ein Meeting und auch so generell diese Denke von, ist es gerade eigentlich ein Meeting, in dem wir über Strategie und Ziele sprechen, oder ist es ein Meeting, in dem wir versuchen, operative Fragen zu lösen, oder geht es hier nur um Informationsaustausch, sich sowas expliziter zu stellen und zu sagen, wir trennen das und werfen nicht alles zusammen, ist, glaube ich, so ein kleiner Hack, der viel funktioniert, der oft gut funktioniert. Jetzt gerade reden alle viel über OKRs, Objectives and Key Results, als so eine relativ einfache Methode, so in einem agilen Umfeld Ziele zu setzen oder Strategie zu machen. Das glaube ich auch, also da hatte ich jetzt zumindest im Konzernumfeld oft das Gefühl, dass es da echt eine Schwäche gibt, also dass einfach wenig Zeit darauf verwendet wird, sinnvoll Ziele zu setzen, also aus dem Team heraus, und meistens kamen die dann irgendwie von woanders her. Da weiß ich jetzt nicht, ob bei dem typischen Mittelständler, den du gerade genannt hast, das überhaupt ein Problem ist. Ja, und ich finde es da immer wichtig, man sollte einfach nur die Probleme lösen, die man hat, und nicht, weil irgendjemand ein Buch mit einem schönen Namen veröffentlicht hat, dann auf einmal Probleme zu lösen, die man gar nicht hat. Das ist ja auch immer ein Risiko.
Ich glaube, das sehen nicht alle so. Nee, ich glaube, also was uns natürlich auffällt in der Arbeit mit den Unternehmen, ist schon, es sind natürlich oft inhabergeführte Unternehmen oder auch Familienunternehmen, also wo es halt schon immer noch so eine Art Patriarch gibt und die Mitarbeiter eigentlich auch so aufgewachsen oder so in dem Unternehmen verwachsen sind, dass halt es eine Ansage gibt von oben herab und man diese Ansage dann befolgt und die dann auch umgesetzt wird und im zwingendermaßen nicht unbedingt hinterfragt wird. Wo sich natürlich gerade speziell jetzt auch jüngere Mitarbeiter, glaube ich, sehr schwer tun damit, weil ja doch eher hinterfragen und es halt dann doch tatsächlich so eine Spannung entsteht. Und auf der anderen Seite ist aber nicht gewohnt ist, wie du es jetzt auch gesagt hast, dieses Feedback zu akzeptieren. Also ich meine, der Inhaber, dem gehört das Unternehmen und der steht im Zweifel vielleicht auch mit seinem Privatvermögen dafür gerade, dass dieses Unternehmen halt auch noch längerfristig gibt, und dann kommt halt der junge, motivierte Mitarbeiter aus der Hochschule und sagt, ja, ich will aber auch mitbestimmen und will auch mit ein bisschen mitreden. Und so entstehen natürlich Spannungen, und in der Mitte drin stehen so die etablierten Mitarbeiter, die es einfach gewohnt sind und die einfach auch tatsächlich nur ihre Arbeit da machen, so wie es ihnen gesagt wird, und dann tatsächlich im besten Fall auch eigentlich pünktlich nach Hause gehen wollen und eigentlich nicht Großverantwortung übernehmen wollen. Und da entstehen natürlich schon Spannungen. Und ich glaube, da tun sich viele Unternehmen wirklich schwer damit, diese, diese sehr unterschiedlichen Kulturen und sehr unterschiedlichen Ansprüche der Menschen unterzubringen, also oder miteinander zu vereinen. Natürlich ist Holacracy könnte natürlich so ein möglicher Ansatz sein, aber ich denke mal, da gibt es sicherlich auch noch andere Ansätze, um sowas umzusetzen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Also ob du auch so schon mal gemerkt hast, so dass gerade auch so in den Generationen da auch einfach andere Ansprüche da sind.
Ja, total. Und da wäre ich auch wieder ein totaler Fan von Transparenz. Also wirklich einfach herzugehen und zu sagen, es ist ja auch total in Ordnung, dass vielleicht der eine sagt, ich definiere mich total über meinen Job und es ist mir wichtig, was zu leisten und das ist irgendwie ein großer Teil meines Lebens und dass jemand anderes aber auch sagen kann, ich will einen guten Job machen und irgendwie die wichtigen Dinge in meinem Leben passieren aber woanders, dass man darüber sprechen kann, das transparent macht, weil das, also die wirklich destruktiven Konflikte entstehen in meiner Erfahrung immer eher dann, wenn man nicht drüber spricht. Also wenn ich davon ausgehe, wir alle definieren uns über unseren Job und hängen uns total rein und Leistung ist das Wichtigste und dann ständig enttäuscht bin, weil andere sich nicht so verhalten oder ich sie halt an diesem Maßstab messe, das ist dann natürlich ein blöder Konflikt, wenn ich quasi meine eigenen Motive einfach auf jemand anderen übertrage und ihn oder sie dann daran messe. Und ich habe schon oft gesehen, dass das dann auch wunderbar funktionieren kann, zu sagen, ja, das ist halt so, wie ich hier bin und was mir wichtig ist und man kann ja auch unterschiedlich sein und dann auch viel einfacher über Erwartungen sprechen. Und manchmal sind vielleicht auch dann Vorstellungen und Werte nicht vereinbar. Es muss ja auch nicht immer jeder sein ganzes Leben heutzutage in einer Organisation verbringen, sondern auch die Frage, ist es dann besser, intransparent zu sein und unglücklich zusammenzuarbeiten oder dann transparent zu sein und sich vielleicht auch einfach mal zu trennen.
Wie schafft ihr das bei euch, dass gerade solche Konflikte auch angesprochen werden? Also das ist ja für den Einzelnen nicht immer einfach zu sagen, hör mal zu, also ich sehe das irgendwie komplett anders als du und ich finde es überhaupt nicht gut, wie du dich hier verhältst oder arbeitest. Das sind ja schon zum Teil auch sehr persönliche Sachen, die da angesprochen werden. Wie schafft ihr das, dass die Leute da offen und transparent mit umgehen?
Ja, es ist tatsächlich nicht einfach und es wird wurde schon viel dazu geschrieben, dass so ein gewisses Maß an so wahrgenommener Sicherheit natürlich wichtig ist. Also ich kann ja nur wirklich transparent sein, wenn ich darauf vertraue, dass mir niemand total in den Rücken fällt oder dass ich nicht als Person total abgewertet werde. Und ich glaube, was wir ganz gut hinbekommen, ist da einfach auch so eine klare Trennung hinzubekommen, zu sagen, ich kann natürlich total unzufrieden mit Arbeitsergebnissen sein und weiß, dass diese Unzufriedenheit dann aber auch in erster Linie mit meiner Erwartung zusammenhängt und dass das jetzt auf keinen Fall ein Werturteil über eine Person sein kann. Ja, also, und es kann gleichzeitig natürlich auch sein, dass es einen Beziehungskonflikt gibt, dass irgendjemand im Team und ich uns einfach gerade auf so einer Beziehungsebene nicht wohlgesonnen sind und dass es da irgendwelche Emotionen gibt. Und das versuchen wir einfach klar zu trennen, zu sagen, überall erstmal denkbar und okay, dass es Spannungen und Konflikte und Emotionen gibt, aber was ausgeschlossen ist, ist, dass irgendjemand als Person jetzt zum Beispiel total abgewertet wird, weil irgendjemand oder auch mehrere Leute vielleicht sogar sagen, sie sind irgendwo anderer Meinung oder finden, dass ein Projekt nicht gut gelaufen ist. Ja, und das ist wiederum, also wir lösen das tatsächlich auch dann wieder durch diese Logik von wir trennen das wirklich nach, wir nennen das immer eher so mentale Spaces, sagen, wir reden hier über die Beziehungen und dann reden wir aber auch nur über die Beziehungen und wir reden hier über die Arbeit und dann aber auch nur über die Arbeit. Und genau, und jetzt geben wir uns Feedback und dann bin ich auch schon darauf eingestellt, dass mir vielleicht mal jemand seine Emotionen um die Ohren haut und irgendwo total unzufrieden war und dafür passiert das aber vielleicht nicht unbedingt, wenn ich gerade unter Druck an einem Ergebnis arbeite, weil dann könnte das dann wiederum diese psychologische Sicherheit total untergraben, wenn ich mich nicht drauf verlassen kann, während ich gerade gestresst bin, dass nicht irgendjemand kommt und mir alle Probleme und Sachen, die ich falsch gemacht habe, in den letzten 2 Jahren aufs Brot schmiert. Ja, und das erfordert natürlich dann auch eine gewisse Achtsamkeit. Und ich glaube, dass viele Leute das schon hinbekommen können. Aber ich sag mal, gerade so, wer es gewohnt ist, diesen traditionell ruppigen, sachlichen Führungsstil. Es wird nicht über Emotionen gesprochen und dass es da natürlich auch noch viel Nachholbedarf gibt. Es gibt ja auch nicht umsonst diese ganzen Achtsamkeitsseminare für Manager und Businessleute.
Hilft euch da dieses Denken oder Arbeiten oder Handeln in Rollen, in Rollenkonzepte? Das habe ich auch bei euch gesehen, dass ihr euch ja eher Rollen als jetzt Arbeitstitel oder Visitenkartentitel geben, sondern dass ihr wirklich so in Rollen denkt und eine Rolle natürlich so eine fest definierte Aufgabe hat, eine fest definierte Verantwortung hat und man dadurch quasi dieses Persönliche von der eigentlichen Aufgabe trennt?
Ja, das verwenden wir tatsächlich viel und finden es auch wichtig, weil, also da ist ja auch diese Moderation, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich in so einer Moderation bin, dann ist es manchmal auch total okay und sogar hilfreich, jemanden irgendwie das Wort wegzunehmen oder zu sagen, das ist gerade zu ausufernd oder das passt hier nicht hin. Und aus dieser Moderationsrolle heraus, wo ich dafür verantwortlich bin, dass wir in der Zeit alle Punkte durchbekommen, ist es dann in der Regel relativ leicht zu nehmen für den ich da vielleicht gerade ein bisschen so über den Mund fahre. Wenn ich das als Person Sebastian machen würde, dann wäre das ja viel mehr so eine Wertung von, ich finde jetzt, dass das hier gerade nicht hingehört und hätte dann viel mehr so eine Beziehungskomponente oder so ein Konfliktpotenzial. Genau, und man kann es natürlich so ad absurdum führen und dann für alles und so jeden Kram eine Rolle haben und nichts mehr machen, was nicht in der Rolle liegt, das finde ich dann auch wieder nicht so richtig. Wir machen das eher wirklich auch so, dass wir spannungsbasiert sagen, da wo wir Rollen brauchen, führen wir sie ein und halten uns jetzt nicht, in Holacracy zum Beispiel gibt es diese Regel, wenn irgendwas wiederkehrend von einer Person gemacht wird, dann muss sie auch diese Rolle schaffen. Und das machen wir zum Beispiel nicht, weil wir das nicht in unserer aktuellen Größe nicht hilfreich finden.
Du hast ja, wenn ich das richtig gesehen habe, also neue Narrative als auch The Dive, als auch Blinklist ja immer nicht alleine gegründet, sondern immer mit mehreren Leuten auch zusammen gegründet. Wie schafft ihr das denn als Gründerteam, als gemeinsames Team, das auch noch so zu transportieren? Also das, ich glaube, ihr seid ja sicherlich auch, egal jetzt in welchen der Gründungen du das gemacht hast, aber ihr seid ja sicher als Gründer auch sehr unterschiedliche Leute, ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Herangehensweise an bestimmte Dinge. Wie schafft ihr das, dass ihr euch untereinander trotzdem da so angleicht und dass da zu keinen Spannungen kommt?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also diese Dive-Historie ist sogar noch viel komplizierter, weil der Dive gab es schon, als ich noch gar nichts davon wusste und wir haben dann nur irgendwann gemeinsam auch mit Lena, die jetzt auch mit Neue Narrative gegründet hat, haben wir dann zu fünf die GmbH The Dive gegründet, aber eigentlich in dem engeren Sinne bin ich da gar kein Gründer, weil es vorher schon gab. Und ich bin aber auch gleichzeitig der Meinung, dass diese Gründerzentriertheit auch sowas ist, was für mich eher der Vergangenheit angehört. Ich bin da nicht so ein Riesenfan davon und glaube, dass es den meisten Unternehmen heutzutage besser tun würde, diese strikte Trennung ein bisschen aufzuweichen, weil auch jetzt bei Blinkist zum Beispiel sieht man, wir haben das zu viert gegründet. Ich hatte vorher schon ewig an der Idee gearbeitet. Dann haben wir zu zweit zum ersten Mal angefangen, einen Prototypen zu entwickeln. Und dann kamen direkt nach der Gründung noch andere Leute dazu. Jetzt bin ich schon seit 4 Jahren nicht mehr operativ involviert, bin aber immer noch Co-Founder, während andere Leute viel mehr gemacht haben. Also es hat ja immer diese total riesige Komplexität, die man so ein bisschen erschlägt, indem man sagt, der eine ist Gründer, der andere nicht. Und um trotzdem zu deiner Frage zurückzukommen, also für mich ist immer total ein großes Ziel und das ist, finde ich, sehr schwer umzusetzen, halt eine möglichst große Diversität hinzubekommen. Also wirklich zu sagen, in einem Team von Gründern oder von Mitarbeitern, die gemeinsam die Firma schmeißen, möglichst unterschiedliche Leute zu haben und das auch, also wirklich auch so bewusst so zu machen, weil das natürlich auch anstrengend ist. Es ist viel einfacher, eine Firma zu schmeißen mit 3 Leuten, die genauso sind wie ich. Und das ist am Ende aber, glaube ich, im Ergebnis nicht gut. Und es erfordert natürlich dann immer viel Beschäftigung damit und auch viel Beschäftigung mit den Egos. Du hast natürlich unter Leuten, die eine Firma gründen, auch als unter Leuten, die es nicht machen, also auch mehr Reibung. Ja, und sich damit zu beschäftigen, sich miteinander zu beschäftigen und diese Unterschiede zu schätzen und was draus zu machen, das finde ich immer der einzig richtige Weg.
Also heißt für dich, dass mit Diversität tatsächlich Unternehmen erfolgreicher werden können?
Ich glaube da total dran, ja. Also jetzt mal, wenn ich mir Blinkist angucke, da ist es auch sehr interessant, weil wir haben die Firma Viert gegründet, vier weiße deutsche Männer, irgendwie alle ähnliches Alter, einigermaßen ähnlicher Hintergrund. Und ich glaube, dass das Unternehmen international so erfolgreich gerade ist, liegt genau daran, dass wir danach das dann hinbekommen haben, dass die nächsten 15 Leute, die ins Unternehmen kamen, total bunt gemischt waren und wir da wirklich aus aller Herren Länder viele, also wirklich, hatten irgendwann mal zwischen 20 und 15 Mitarbeiter, hatten wir, glaube ich, schon 10 verschiedene Sprachen oder 10 Nationalitäten jedenfalls im Team, hatten auch dann immer so ein relativ ausgeglichenes Männer-Frauen-Verhältnis. Und ich glaube nicht, dass das international so erfolgreich geworden wäre, wenn wir das nicht hinbekommen hätten, wenn wir uns weiter geklont hätten mit lauter ähnlichen Typen, wäre da, glaube ich, nichts draus geworden.
Wir machen ja nicht nur den Digital Human Podcast, sondern auch eine Webseite, die ihr unter digital.de findet. Natürlich nur echt mit der 1. Des Weiteren machen wir noch eine ganze Reihe Sonderseiten, zum Beispiel aktuell zum Thema Additive Manufacturing. Diese Seite findet ihr unter am.d1g1tal.de. Könnte das ein Erfolgsrezept sein, gerade jetzt, also meine Automobilindustrie wird ja gerade arg gebeutelt, aber auch andere, wenn man gestandene Unternehmen haben ja ein bisschen auch zu kämpfen, Zulieferer, Maschinenbau, Fertigungsindustrie ja auch. Könnte das ein Erfolgsgeheimnis sein, dass man den Unternehmern so ein bisschen sagt, na komm, guck doch mal, dass du dein Unternehmen ein bisschen bunter gestaltest, dass du jetzt nicht so der... Oder ihr als Führungsteam, dass ihr, ich meine, die meisten sind ja immer noch, wenn man so möchte, White Old Men, aber ihr als Führungsteam euch bunter gestaltet, das Unternehmen bunter gestaltet, weil ihr dadurch einfach eure Resilienz, Widerstandsfähigkeit dadurch erhöhen könnt. Also könnte das ein Erfolgsgeheimnis werden oder sein?
Ich glaube da ganz fest dran. Also gerade was du sagst, diese Widerstandsfähigkeit ist natürlich viel größer und auch, also klar, wenn die Organisation jetzt total strikt hierarchisch ist, dann bringt es auch nichts, wenn ich total unterschiedliche Perspektiven habe und irgendwie viele Impulse reinkommen. Aber ich sag mal, in einer Organisation, so wie ich sie mir vorstelle, wo schon auch in der Peripherie und überall Innovationen entstehen können, ist es natürlich total hilfreich, wenn man auch möglichst bunt gemischte Leute hat. Es muss irgendwas muss die zusammenhalten, also es muss ja auch so ein Element von Gleichheit geben. Ich glaube, sonst geht es nicht. Aber ansonsten würde ich das ohne Garantie jetzt schon erstmal so unterschreiben, dass das ein Erfolgsgeheimnis sein könnte.
Garantie hat jetzt auch keine verlangt. Aber so dieses gemeinsame Zusammenhalten, das, was du gesagt hast, das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was jemand, der eine Führungsverantwortung hat, wobei, gut, in eurem Kontext, glaube ich, ist sehr schwierig, mit Führung zu reden, weil Holacracy oder auch andere neue Modelle arbeiten ja nicht mit dem Führungsbegriff, sondern eher mit diesem Leadership-Begriff. Je nachdem, wie man den übersetzen möchte, ist es vielleicht auf selber rauskommt. Aber so jemand, also jemand, der einen Sinn, Purpose, was auch immer gibt, das ist, könnte ja auch das sein, was die Leute zusammenhält. Also jetzt nicht zwingendermaßen irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit und eine gemeinsame Ausbildung, sondern vielleicht auch einfach dieser Sinn und Zweck des Unternehmens, oder?
Ja, total. Also ich glaube, das ist ja ein Element von Leadership. Das ist irgendwas, also der Leader kann jemand sein, auf den alle gucken, oder es gibt halt so eine andere Art von gemeinsamer Richtung, die Orientierung gibt. Wenn das nicht jetzt eine Person ist, die sich vorne hinstellt und sagt, da geht's lang. Ich meine, wir haben das jetzt, also und ich hatte ja vorhin schon gesagt, so dieses ganze Thema Ziele, Strategie, worauf fokussieren wir uns, ist, glaube ich, tendenziell was, wo viele Organisationen auch besser sein könnten. Und bei uns haben wir das jetzt bei Neue Narrative so geregelt. Ich habe zum Beispiel eine Rolle Dictator. So, das ist nicht eine Rolle, die Strategie festlegt, sondern einfach nur verantwortlich dafür ist, dass dieser Prozess stattfindet. Also, dass alle eingebunden werden, regelmäßig neue Ziele festzulegen, die wir uns aber gemeinsam geben. Also, das ist dann, ja, also nicht, oder sicherlich auch irgendeine Art von Führung, aber eben auch so eine Art von jemand ist verantwortlich für den Prozess, muss den Blick darauf haben, dass alle mitmachen. Und ich glaube, das wiederum würde ich jetzt nicht eins zu eins jeder anderen Firma empfehlen, sondern ist halt was, was jetzt zu uns besonders gut passt. Und eine andere Komponente von Führung, die ich, glaube ich, schon überall wichtig finde, ist dieses Thema Coaching, Menschen entwickeln oder Menschen den Raum geben, sich zu entwickeln. Das, glaube ich, ist gerade in so einer selbstorganisierten oder dezentralen Organisation total wichtig, dass das genügend Platz bekommt. Weil natürlich das auch früher eine gute Führungskraft gemacht hat, zu sagen, ich gucke mir meine Leute an und fördere die und fordere die so, dass sie sich gut entwickeln, was ich nicht mehr zeitgemäß finde heutzutage oder nur noch in wenigen Fällen. Und dann muss man das halt anders lösen. Über einen Coach. Coaching kann ja auch eine Art von Führung sein. Wir machen das auch bei uns teilweise einfach wirklich als Peer-Coaching, also gegenseitig mit einem Format, das halt zu uns passt.
Ich habe auch deswegen so ein bisschen gefragt, weil natürlich ich schon jetzt in der Beschäftigung mit unseren Zielkunden immer das Gefühl habe, dass die Unternehmen immer recht ähnliche Leute einstellen. Ich habe noch nicht verstanden, warum, weshalb, wieso man das macht, aber ich habe da schon so eine Tendenz erkannt, dass auch selbst große Unternehmen eigentlich immer sehr ähnliche Menschen, einen sehr ähnlichen Mentenschlag einstellen und sich dann wundern, dass es irgendwie, ja, dass so wenig passiert, also dass so wenig Reibung entsteht. Wie gesagt, ich habe noch nicht verstanden, warum, wie das entstehen kann. Ich schiebe es ein bisschen auf die Prozesse, die dahinter liegen, dass natürlich in dem Großunternehmen es irgendwann einfacher ist, quasi sich so bestimmte Profile rauszusuchen und sagen, dieses Profil stelle ich jetzt ein und davon stelle ich jetzt mal 5 oder 10 Leute ein. Und dadurch ergibt sich das vielleicht daraus, aber ich glaube, ich unterschreibe das ja auch. Also ich glaube auch, dass Diversität eigentlich ein Schlüsselelement sowohl für Innovation als auch für erfolgreiche Unternehmen ist. Und trotzdem habe ich halt wirklich die Feststellung gemacht, dass viele Unternehmen halt sehr, sehr homogen eigentlich einstellen und weiterhin immer noch sehr homogen einstellen, sich am Ende des Tages wundern, warum nichts vorangeht in dem Unternehmen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob du eine Antwort vielleicht irgendwie schon mal gefunden hast oder gesehen hast, warum Unternehmen sich so verhalten.
Ich kenne das unter diesem Schlagwort selbst reproduzierende Systeme. Also ich glaube, wenn du erstmal so eine einigermaßen homogene Gruppe hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass die dann auch nur noch Leute reinlässt, die wiederum relativ ähnlich sind. Und es ist natürlich immer auch viel einfacher, Leute reinzuholen, die ähnlich sind. Also jeder, der eben nicht so ähnlich ist, eckt dann ja auch an und produziert diese Reibung, die eben auch produktiv genutzt werden kann. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn ich mir lauter Klone von mir selbst hole, die dann überall mehr oder weniger das Gleiche denken, ich oder zumindest relativ schnell gleicher Meinung sind. Also ich kann das gut verstehen und ich finde auch, wenn man mal so selbstkritisch oder ich zumindest auf mich selber gucke, da merke ich natürlich schon auch, dass es oft einfacher ist, mit Leuten zu arbeiten, die genauso sind wie ich. Und dass es aber in Summe dann trotzdem nicht so ergiebig und nicht so produktiv wäre, wenn es lauter solche Leute wären.
Das heißt aber im Umkehrschluss tatsächlich, damit Unternehmen vielleicht wieder erfolgreicher, also damit speziell in Deutschland vielleicht auch die Innovationsfähigkeit wieder ein bisschen stärker oder besser wird, müssen Unternehmen einfach den Mut zeigen, auch mal verrückte Leute einzustellen.
Ja. Ich habe mal in einem Buch gelesen, da hat jemand Werbung gemacht, die sogenannten Slow Learner, also Leute, die nur langsam adaptieren an eine Kultur in einem Unternehmen, dass sie reinkommen und überall Sachen hinterfragen und alles challengen. Und das ist natürlich macht, irgendwie so einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu haben, die überall Sachen hinterfragt, warum macht ihr das so, warum macht ihr das so und nicht anders. Aber das sind natürlich genau die Fragen, die dann auch zu Verbesserungen führen können.
Ja, vor dem man keine Angst haben sollte. Also dieses, ich glaube, bei manchen ist halt auch so eine Angst immer da, okay, da kommt jetzt einer und der stellt mir genau so eine Frage, warum machst du das eigentlich so? Und plötzlich fange ich an zu denken und sage, ja, warum mache ich das eigentlich so? Naja, ich habe es immer schon so gemacht und es wird schon richtig sein, aber gleichzeitig habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie nie drüber nachgedacht habe, warum ich es eigentlich so mache und tatsächlich vielleicht auch es einen besseren Weg wirklich gibt, die Dinge zu machen. Also ich habe auch manchmal so das Gefühl, es steckt natürlich auch eine gewisse Angst dahinter, dass man hinterfragt wird. Also das irgendwie, ihr habt es in der letzten Ausgabe ganz gut irgendwie drin mit dem Thema Ego, dass man tatsächlich sich so in seinem Ego gekränkt fühlt, wenn da auf einmal so ein Jüngerer oder vielleicht ein Mitarbeiter aus einem anderen Kulturkreis oder wo auch immer kommt, einfach sagt, ja, wieso machst du so? Es geht doch anders auch. Und man sich dann tatsächlich so ein bisschen Angst davor hat, dass so sein Leben hinterfragt wird oder sein Tun, sein Werken hinterfragt wird.
Ja, das ist ja auch eine total nachvollziehbare Regung. Und also da würde ich mich jetzt auch überhaupt nicht von freisprechen. Ich finde es dann nur wichtig, das zu hinterfragen und halt zu gucken, wo ist das wirklich nur Ego?
Ich danke dir auf jeden Fall schon mal herzlich, trotz der Widrigkeiten, dass du mit uns gesprochen hast. Ich fand es trotz allem ein sehr spannendes, sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich, wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Zeitung und hoffe, dass wir uns mal demnächst dann auch mal persönlich kennenlernen.
Ja, sehr gern, würde mich auch freuen. Und danke auch für das Gespräch.
Das war unser Podcast mit Sebastian Klein. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen und können euch nur empfehlen, das Heft Neue Narrative einfach mal zu lesen. Wir empfehlen euch aber auch, einen Blick in die gerade erschienene Ausgabe der Digital Agenda zu werfen. Dort geht es wiederum künstliche Intelligenz, PLM, CAD und was die Fertigungsindustrie sonst noch so interessiert. Und bis dahin, bleibt gesund und kommt gut durch Corona.